Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Dr. Anselm Küchle und wir starten wir immer einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, Teil, Servus in die Runde. Ja, an dem Servus hört man ja schon, dass ich aus dem Süden Deutschlands komme, in dem Fall aus der Ecke München. Mein Name ist Anselm Küchle und ich bin Geschäftsführer am Internationalen Fußballinstitut. Ja, der Fußball ist schon immer ein ganz, ganz wesentlicher Teil meines Lebens, wie wahrscheinlich von so vielen Gästen, die du hast. Früh angefangen mit dem Kicken, ganz früh dann auch. Ja, fast schon reingeschubst worden in den Trainerjob, davon begeistert gewesen, jegliche Trainerlizenzen gemacht, bis einschließlich der A-Lizenz, und dann eben auch im Sport studiert, dann auch promoviert danach, rund um Trainerkompetenzen. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile, schon, ja, über 10 Jahre am Internationalen Fußballinstitut, und darf mich dort, mit den ganz unterschiedlichen Blickwinkeln des Fußballs beschäftigen. Ich habe versucht, es ganz schnell auf den Punkt zu bekommen. Ja, wenn dich da noch etwas mehr interessiert, dann wirst du mit Sicherheit mich gleich fragen.
Ja, sehr spannend. Also bei den Podcasts, die du moderierst, das denke ich nochmal sehr interessant. Da gibt es ja einmal den DFB-Podcast TrainerInnen-Kompetenzen und den Behind the Coach Podcast. Vor allem natürlich, wenn ich erstmal Trainerkompetenzen höre, dann denke ich mal, dass da auch viel über das Thema Führung gesprochen werden wird im Fußball. Aber natürlich kannst du dich auch gerne auf Behind the Coach noch beziehen. Was sind da so die Dinge, wo du sagst, ja, okay, das haben Gäste gesagt, das ist dir im Kopf geblieben, das ist für dich auf jeden Fall wichtig beim Thema Führung im Fußball.
Wie lange haben wir Zeit? Weil ich könnte da mit Sicherheit ganz, ganz lang drüber sprechen. Also im Grunde ist ja der DFB-Trainer-Podcast entstanden, damals aus meiner Doktorarbeit, wo eben die Kompetenzen, die Fähigkeiten von Trainern im Mittelpunkt standen. Und wir haben uns ja dann es zur Aufgabe gemacht, dass wir über jede einzelne Kompetenz, die vermeintlich zu den wichtigsten gehört haben, das waren 20 Stück, eine einzelne Folge machen wollen mit einem Protagonisten, einem Trainer meistens, aus dem Profifußball. Und deswegen war es sehr, sehr facettenreich, ja, weil wir über Themen gesprochen haben wie Glaubwürdigkeit, wie Entscheidungsfähigkeit, aber auch Aspekte wie Teamfähigkeit, aber auch Belastbarkeit, emotionale Stabilität. Ja, ein Thema, das heutzutage, denke ich, mehr denn je ja, wichtig ist. Ja, auf sich selber zu schauen, auf den eigenen Akku, auf den eigenen Kopf zu schauen. Also es war sehr facettenreich und wie du richtig sagst, haben wir ganz, ganz oft den gemeinsamen Nenner Führung dann gehabt, egal bei welcher Kompetenz, weil man spricht ja heute auch von der Schnittstelle oder Querschnittskompetenz, Führungskompetenz. Am Ende des Tages ist Führung natürlich für einen Cheftrainer das A und O, also Fähigkeiten rund um Führung. Jeder Trainer führt ein Stück weit anders, ja, und jeder Mensch ist ja auch ein Stück weit anders, hat andere Stärken. Und aus meiner Sicht geht es vor allen Dingen darum, dass Trainer erstmal für sich herausfinden, über welchen Weg führe ich denn? Ja, also bin ich derjenige, der inspirieren kann, ja, der durch Geschichten andere begeistern kann, der sie mit auf einen Weg nimmt, ihnen das Ziel vor Augen führen kann. Oder bin ich beispielsweise ein Trainertyp, der eher über das inhaltlich-fachliche kommt, der den Spielern auf dem Platz direkt vermitteln kann, hey, ich bring dich weiter, ja, und bei mir wirst du direkt zum besseren Spieler. Also ich will damit sagen, jeder hat andere Führungskompetenzen. Das ist nicht unisono gleich. Aber es gibt sicherlich Dinge, die für jeden Trainer wichtig sind, wie zum Beispiel, ich sage es immer wieder, für mich ist Glaubwürdigkeit eine der Kompetenzen, die ist essentiell für jede Führungskraft. Denn wenn dir dein Gegenüber nicht mehr glaubt, was du sagst, ja, dann wird es eng und dann wird auch eine belastbare Beziehung nicht möglich sein.
Ja, wenn du jetzt schon von Glaubwürdigkeit sprichst, ich meine, offensichtlich ist natürlich, wenn du natürlich wortbrüchig wirst, so, dann leidet natürlich deine Glaubwürdigkeit. Aber was denkst du, sorgt darüber hinaus noch für Glaubwürdigkeit. Man kann ja zum Beispiel auch, ist ja auch, sage ich mal, so ein Streitthema unter Trainern, wie wichtig ist es jetzt, selbst ein guter Spieler gewesen zu sein? Also natürlich kann die Glaubwürdigkeit auch profitieren, wenn du selbst eine ordentliche Karriere als Spieler hattest, so, dann schauen die Spieler erstmal zu dir auf. Aber ja, wodurch denkst du, entsteht Glaubwürdigkeit?
Ja, wie du richtig gesagt hast, gibt es unterschiedliche Facetten. Die frühere Spielerkarriere ist sicherlich auch eine. Ja, das wurde auch immer wieder benannt. Das ist ein Vorteil von Ex-Profis, dass sie durch die Art ihrer Karriere, durch die Anzahl der Spiele, die sie womöglich haben, glaubwürdiger sind. Man sieht es ja auch bei Spielern, die deutlich mehr Profispiele haben als andere und höher gespielt haben, ist der Weg in den oberen Profifußball auch als Trainer schneller. Ja, das mag wieder an unterschiedlichen Dingen liegen, aber auch eben an dem Thema Glaubwürdigkeit, weil man ihnen mehr zutraut, Verantwortliche zutrauen, und sie deswegen schneller in Co-Trainer- oder Chefpositionen kommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Klar, Glaubwürdigkeit hat rein aus der Definition heraus erstmal aber etwas mit dem gesprochenen Wort zu tun. Ja, also glaubwürdig ist per se mal derjenige, der das umsetzt, was er sagt. Ja, das ist Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit in dem Punkt hat aber natürlich auch etwas damit zu tun, schafft es der Trainer, seine Spielidee auch auf die Mannschaft zu übertragen? Ja? Schafft es der Trainer, den einzelnen Spieler auch weiterzubringen, wenn er es verspricht? Ja? Also wenn Spieler nach einem halben Jahr, Jahr zurückblicken und sie kommen zu dem Ergebnis, boah, der Trainer hat zwar gesagt, das ist aber nicht eingetreten, dann ist schwierig. Ja? Und wir wissen alle, 24 plus Spieler in einem Kader so zu behandeln, dass sie am Ende alle sagen würden, hey, der Trainer hat genau das gemacht, was er gesagt hat, ist gar nicht so einfach. Also das ist ja auch wirklich eine Herausforderung für alle dann auch glaubwürdig zu sein. Interessant ist aber bei der Sache ja auch, dass jeder Akteur, egal welcher Stakeholder spricht, ja auch immer wieder sagt, hey, Trainer müssen klar sein, sie müssen konsequent sein. Sie müssen ehrlich sein und insbesondere Spieler, also ich erinnere mich an Gespräche mit Christoph Kramer und mit Ilkay Gündogan, die haben das sehr, sehr stark gewichtet, dass ihnen wichtig ist, dass Trainer ehrlich sind, weil sie es oft erlebt haben, dass Trainer eben nicht ehrlich sind. Und wer selber als Trainer ist, weiß ja auch manchmal, wie schwierig das ist. Man will einem vielleicht da mal nicht wehtun, aber mit diesem Ich will demjenigen nicht wehtun, mache ich es eher schlimmer als besser. Ja, also auch das ist eine total. Ein total spannender Aspekt. Wie viel Harmonie ist notwendig, aber wie viel Harmonie ist auch nicht zuträglich am Ende des Tages?
Ja, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, finde ich sehr spannend, weil ich hatte auch Hinak Smolka zu Gast, der ist Teamcoach und da haben wir auch, so wie ich mich erinnere, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was haben wir wirklich im Podcast besprochen und was lese ich in seinen LinkedIn-Beiträgen, weil die finde ich auch sehr spannend. Auf jeden Fall ist ein Thema bei ihm auch so diese Bereitschaft, in den Konflikt zu gehen. Und da würde mich natürlich interessieren, wie sehr war das Thema bei deinen Gästen, also wie haben die auch darüber gesprochen, weil ich glaube, das ist wirklich, wenn du es die ganze Zeit nur den Leuten recht machen willst, dann hast du, glaube ich, ein Ziel, was du nicht erreichen kannst und was auch gar nicht so erstrebenswert ist immer. Also wie sehr war das da Thema?
Ja, absolut. Also das ist ja ein total spannendes Thema grundsätzlich, wenn wir der Arbeit von Teams sprechen, über die Arbeit von Teams sprechen, weil du immer diesen schmalen Grat hast zwischen Empathie auf den anderen zugehen, Verständnis zu haben für die Probleme des anderen und auf der anderen Seite aber auch autoritär zu sein, klare Entscheidungen zu treffen, klar zu sagen, wo geht's lang. Und da kann ich verschiedene Beispiele auch dazu bringen. Auf der einen Seite, ja, mit den Cheftrainern und Verantwortlichen haben wir immer wieder darüber gesprochen und alle sind sich einig, man braucht eine klare Haltung, man braucht auch einen klaren Wertekompass, um dem dann auch mal Entscheidungen zu treffen, die nicht für jeden zunächst mal verständlich sind. Ja? Aber man muss lieber, man trifft eine Entscheidung, die vielleicht dann auch mal wehtun kann im Nachhinein, als keine zu treffen und Unsicherheit in der Gruppe zu lassen. Ja. Das andere ist, wir haben ja auch, oder ich habe in der Vergangenheit ja auch Befragungen durchgeführt mit Nachwuchsspielern im Leistungsbereich. Und auch dort ist es so, dass Nachwuchsspieler sich auf der einen Seite eine autoritäre Führung wünschen, im Sinne von, hey, der oder die Trainer, die sagen wirklich, wo es lang geht. Und auf der anderen Seite aber auch jemanden zu haben, an den man sich anlehnen kann, der auch mal dann ein offenes Ohr hat. Ja, und das zeigt ja einfach diese Komplexität auch dieses Trainerjobs, wie viele Fähigkeiten du da auch mitbringst. Und dann komme ich zum nächsten Aspekt. Aktuell läuft eine Studie rund um Co-Trainer im Profifußball. Und Das ist mittlerweile etwas, was aus meiner Sicht eine viel größere Bedeutung hat als noch in der Vergangenheit. Co-Trainer stehen ja immer so im Schatten des Cheftrainers in der öffentlichen Wahrnehmung, aber es gibt halt nun mal mehr Co-Trainer als Cheftrainer, ja, wenn man sich die Teams anschaut. Und auch wenn wir jetzt über so Dinge reden wie Führung im Ganzen, aber dann auch kleinteiliger sprechen, dann nehmen eben die Co-Trainer eine ganz wichtige Rolle ein, um eben Teilaufgaben zu übernehmen, um mit Spielern, die vielleicht nicht im Kader sind, zu korrespondieren, beispielsweise näheren Austausch zu pflegen, um festzustellen, oh, dem einen geht es vielleicht gerade nicht so gut, ja, der andere braucht mal vielleicht ein bisschen mehr Zuneigung, ja, Zuspruch. Also Co-Trainer nehmen eine extrem wichtige Rolle ein. Und haben aus meiner Sicht auch eine nicht so einfache Aufgabe, weil sie ja beispielsweise ja, sehr loyal sein müssen. Das ist die Nummer eins Kompetenz von Co-Trainern. Gleichzeitig aber natürlich auch irgendwo ein eigenes Ego haben und auch eigene Bedürfnisse und Ziele, die aber im eigenen Rollenbewusstsein zurückstecken müssen. Ja, also auch das ist eine spannende Rolle und sie übernehmen auch sicherlich Führungsaufgaben vom Cheftrainer.
Ja, und wenn man dann noch mal andersrum guckt, was die Kompetenz des Cheftrainers angeht, dann denke ich auch, dass die Fähigkeit, delegieren zu können, wichtig ist. Das finde ich ja bei Merlin Polzin ganz beeindruckend. Also da ist es ja auch tatsächlich so, mit Loïc Favet als Co-Trainer, hatte ich auch schon zu Gast, kann man auch mal reinhören.
Auch ein toller Gast.
Da finde ich es einfach beeindruckend, auch wenn ein Co-Trainer natürlich irgendwo im Schatten steht, betont Merlin Polzin das ja immer wieder auch auf Pressekonferenzen, dass ja das wirklich so eine Arbeit auf Augenhöhe ist und wie viel Loïc da macht. Von daher denke ich auch, dass du einfach gute Co-Trainer anziehst, wenn du delegieren kannst und ja da klar in den Zuständigkeiten bist und dann natürlich triffst du immer am Ende irgendwo finale Entscheidungen, aber eben den Leuten nicht zu sehr in ihre Kompetenzen auch reinfuscht. Von daher, so diese Fähigkeit, delegieren zu können, ist da, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige.
Ja, wichtiger denn je, weil die Staffs ja immer größer werden. Ja, und auch da wieder zu den Trainertypen. Es gibt die Trainer, die ja die Trainingseinheiten selber noch durchführen oder zum Teil zumindest. Und es gibt mittlerweile ganz viele Cheftrainer, vor allem natürlich in internationalen Top-Teams, die ja eher eine beobachtende Rolle einnehmen, eine führende Rolle einnehmen. Ja, und die haben alle Top-Experten als Co-Trainer beziehungsweise im Staff dabei. Also wir reden ja da nicht nur von zwei Co-Trainern, sondern wir reden ja da teilweise, je nachdem, ob man jetzt einen Spielanalysten als Co-Trainer bezeichnet oder nicht, von drei, vier, fünf Co-Trainern bei den Teams, die auf ganz, ganz hohem Niveau unterwegs sind, weil es einfach auch so viele Aufgaben mittlerweile gibt. Ja? Und deswegen ist natürlich die Fähigkeit zu delegieren extrem wichtig. Und deswegen kann man auch sagen, bei dem Cheftrainer, je höher wir gehen in der Liga, desto wichtiger werden einfach diese Führungsaufgaben, der Umgang mit Menschen, die Spezialexpertise in den einzelnen Bereichen, die muss der Staff abdecken.
Ich würde dann jetzt gern mal so ein bisschen, wir gehen ja schon so ein bisschen thematisch von den Podcasts weg. Da würde ich auch, ist glaube ich eine gute Überleitung. Du hast jetzt angesprochen, im Profifußball ist das ja vor allem, da hast du natürlich eine wahnsinnige Kompetenz nochmal um dich rum durch deinen Staff als Cheftrainer. So, das ist ja ein Unterschied irgendwo zum Nachwuchsfußball. Natürlich, klar, im NLZ hast du auch nochmal einen größeren Staff so, aber das ist qualitativ ja auch nochmal ein Unterschied zum Profibereich. Du musst ja, würde ich sagen, im Nachwuchs-Amateurbereich als Cheftrainer nochmal viel mehr machen eigentlich. Also es heißt ja immer so, dass, ja, also ich sag jetzt mal, Profifußball als Trainer ist viel anspruchsvoller, aber irgendwo könnte man ja auch argumentieren, ja gut, dir wird ja so viel auch abgenommen. Was macht das denn dann für das, ja, Trainerprofil eines Nachwuchs-Amateurtrainers.
Ich bin da der gleichen Meinung wie du, zu sagen, dass der Trainerjob im Amateurfußball und im Nachwuchsfußball anders anstrengend ist als der eines Profitrainers. Du hast andere Herausforderungen, aber du musst auch extrem viel abdecken, weil wie du sagst, du hast nicht die großen Staffs. Ja, du hast andere Probleme. Wenn ich jetzt in den Nachwuchsbereich schaue, hast du auch andere Stakeholder, wie zum Beispiel die Eltern. Ja, auch da musst du natürlich Fähigkeiten haben, um hier kommunizieren zu können, nach oben zu kommunizieren, an die NLZ-Leitung beispielsweise, aber eben auch zu den Eltern und den Spielern. Meistens, je nachdem, ob du dann eben eine Vollzeitstelle hast oder eine Teilzeitstelle hast. hast du natürlich auch nochmal eine andere Belastung. Du gehst vielleicht studieren, dann ist ja noch, dann kannst du dir noch einigermaßen einteilen, ja, und das ist eine tolle Lernzeit. Aber vielleicht arbeitest du ja sogar auch schon. Und dann sprechen wir natürlich von ganz anderen Herausforderungen, ja, wo du dann direkt von der Arbeit zum Training fährst. Das ist schon Wahnsinn, ja. Und da habe ich auch größten Respekt davor, vor jedem, der das macht. Ich kann es aber gleichzeitig auch empfehlen, vor allem dann den ganz jungen Leuten, die vielleicht später auch mal im Sport arbeiten möchten, egal ob es im Management ist oder sportwissenschaftlich, unbedingt sowas zu machen. Egal ob im Ehrenamt bei einem Amateurverein, beim Breitensportverein oder in einem LZ, wo es dann das Privileg ist, mit ja, im Leistungssport zu arbeiten. Aber unbedingt sowas machen, weil das schult die eigenen Fähigkeiten ungemein im sozialen Bereich. Und ich bin der Meinung, man kann sich da nur entwickeln. Auch wenn die Erfahrung dann am Ende ist, ich möchte das vielleicht nicht ewig weitermachen. Das ist auch eine wertvolle Erfahrung zu wissen, was will ich nicht. Ja, also um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, das Kompetenzprofil in dem Bereich ist sicherlich ein anderes. Das Thema Belastbarkeit ist dennoch eins, ähnlich wie auch im Profifußball. Aber natürlich hast du im Optimalfall jetzt nicht diesen Druck, der natürlich jetzt im Profifußball besteht durch die öffentliche Wahrnehmung. Und du kannst auch hier im Optimalfall auch ein bisschen mehr noch ausprobieren. Aber klar, ja, wenn du, Charles, jetzt über die LZs sprichst, dann ist es natürlich so, dass wir hier und da schon noch die Herausforderung haben, auch des Ergebnisdrucks, obwohl wir alle wissen, dass Ergebnisse sicherlich eher nur die Folge von einer ja, Ausbildung sein sollten und nicht das erst primäre Ziel.
Ja, Ergebnisdruck wurde ja jetzt ein bisschen abgeschwächt durch die NLZ-Ligen. Aber klar, also ganz weg wird er auch nicht sein. Und selbst da gibt es ja auch noch innerhalb der DFB-Nachwuchsligen Auf- und Abstieg mit den verschiedenen Staffeln. Also ja, ist immer noch nicht weg. Stimmt auf jeden
Ja,
Fall.
und ich meine, auch da nochmal, das berücksichtigt ja oder das verändert ja auch gegebenenfalls das Verhalten von jungen Trainern beispielsweise, weil wenn du als junger Trainer das Gefühl vermittelt bekommst durch die Kultur in einem Club, die herrscht, dass du Ergebnisse einfahren musst, dann wirst du so trainieren oder dann wirst du so coachen am Spielfeldrand. Und dann wirst du eben nicht so coachen, wie du es dir wünschst, vielleicht im NLZ, im herkömmlichen Sinne. Hey, wir wollen Persönlichkeiten entwickeln, wir wollen den Spieler ausbilden. Und wenn wir den Spieler ausbilden, dann profitiert auch die Mannschaft. Das wird dann leider nicht passieren. Und ich glaube schon, dass es hier und da noch ein Problem ist.
Ja, das ist dann ja auch nochmal eine Kompetenz, also und hängt auch mit Glaubwürdigkeit zusammen, weil es dabei darum geht, für wen mache ich das eigentlich, ne? Also natürlich, das kann man glaube ich nicht wegreden, wenn du Trainer bist, hast du auch deine eigenen Ziele, die du verfolgst und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du Nachwuchstrainer bist und Spieler wirklich merken, und das merken die, dass du das mal in erster Linie für dich selbst machst, so dann hast du, glaube ich, auch keine Mannschaft hinter dir, die dir irgendwie folgt.
Ja.
Und von daher, ja, ist das auch nochmal eine ganz wichtige Kompetenz, glaube ich, bei allen Zielen, die man für sich selbst hat, eben, ja, einfach das Team in den Vordergrund stellen zu können.
Definitiv bin ich
Ja.
bei dir.
Dann steht in deinem LinkedIn-Profil Trainer- und Führungskräfteentwicklung im Profifußball. Ja, da ist natürlich für die Hörer, würde ich mal sagen, spannend, was du da genau machst.
Ja, also es ist ja so, dass wir jetzt am IFI grundsätzlich mal in unserer DNA haben, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln. Ja, wir entwickeln die Menschen ja nicht selbst, sondern wir unterstützen es, dass sie sich selber entwickeln können. Ich persönlich habe natürlich durch meinen Anstrich der Promotion rund um Kompetenzen, ein pädagogisch-psychologisches Thema, auch einfach die intrinsische Motivation in dem Feld, mit Menschen zu arbeiten. Ich möchte oder ich verspüre eine große Freude, wenn Menschen sich weiterentwickeln können. Und ich habe vor einigen Jahren noch eine systemische Coaching-Ausbildung zusätzlich gemacht. Das kann ich übrigens jedem Trainer, jeder Trainerin auch empfehlen. Ich finde, das schult die eigenen Skills ungemein im Umgang mit Menschen. Auch wenn ich beruflich in einem anderen Feld unterwegs bin, auch beruflich, egal in welchem Feld, schult das sehr, weil es eben darum geht, dass jeder Mensch irgendwo weiß, was gut für ihn ist. Ja? Und es meistens aber halt nicht, ja, im ersten Moment ja vor Augen hat und durch das systemische Arbeiten, durch die richtigen Fragestellungen, durch die richtige Denkweise, das richtige Mindset, geht es darum, eben genau diese Fähigkeiten zu wecken, Kompetenzen selbst dann auch zu entfalten und zu entwickeln. So, und ich unterstütze auch als Einzelperson am IFI einzelne Protagonisten eben genau hier, versuche Feedbackgebender zu sein, aber auch derjenige, der den Spiegel vorhält. Denn was wir auch wissen aus der Forschung ist ja genau das, dass manche Kompetenzen beispielsweise in der Selbstreflexion einfach gar nicht oder nur sehr schwer zu bewerten sind. Viele Skills rund um Beziehungsgestaltung beispielsweise sind in der Selbstreflexion verzerrt nur darstellbar. Und dann braucht es Menschen, wie beispielsweise mich, aber auch andere, die einen hier unterstützen. Ja, und ich begleite manche Persönlichkeiten schon über Monate und gar Jahre, manche über einen kürzeren Weg, wo es genau darum geht, eben entweder in der Karriereplanung, aber eben dann auch in der wirklich operativen Arbeit, nenne ich es mal. Also wenn es Themen gibt im Alltag, Führungsthemen, Kommunikationsthemen, hier gemeinsam dann eben an Lösungen zu arbeiten oder eben wenn es aber dann auch sogar um fachliche Aspekte geht und dann bin ich eben nicht derjenige, der sagt, hey Tjalf, boah, das ist aber keine gute Idee, sondern ich frage dich eher, hey Tjalf, wofür wäre das jetzt gut, wenn du das änderst? Ja, was wäre denn anders, wenn du jetzt morgen den Job B hättest und nicht den Job A? Ja, und das öffnet einfach Möglichkeitsrahmen, ja, für dich, wo du danach vielleicht ein bisschen offener dann herumlaufen kannst und vielleicht auch mit mehr Freude wieder, mit mehr Energie, whatever, was auch immer dein Ziel ist. Aber das vielleicht kurz ausgedrückt ist die Arbeit und das mache ich unfassbar gerne. Es ist jetzt nicht meine Haupttätigkeit, dass ich jetzt jeden Tag solche Gespräche und Coachings durchführe mit Menschen, aber schon sehr, sehr regelmäßig.
Okay, cool. Was natürlich nochmal, ja, wichtig vielleicht für Nachwuchs-Amateurtrainer ist. Also wenn es jetzt darum geht, ich möchte mich als Führungspersönlichkeit weiterentwickeln, so dann ist der Weg dahin ja wahrscheinlich ein anderer, als wenn ich Trainer im Profifußball bin, weil ein Profitrainer wird nochmal ganz anders bereit sein, auch in Ausbildung beispielsweise zu investieren, weil er selbst ja auch einfach viel mehr davon hat. Was würdest du jetzt praktisch Nachwuchstrainern empfehlen, wenn die sich als Führungspersönlichkeit weiterentwickeln wollen? Wie können die das anstellen, so im realistischen Rahmen?
Ja, sicherlich ist es ein Aspekt, dass Weiterbildung oft Geld kostet, klar. Ja, ich glaube, ein Stück weit, je nachdem, was für Ziele dann man als Nachwuchstrainer hat, dass man immer irgendwo investieren muss. Egal, ob es Geld ist an der einen oder anderen Stelle oder ob es einfach Zeit ist. Ja, und dieses Zeitinvestieren ist sicherlich die erste Empfehlung, wie ich vorher schon gesagt habe, wirklich aktiv sein. Aktiv sein, also sich nicht zu schade sein, mal ein Jahr vielleicht eine Jahrgangsstufe zu trainieren, die ich vielleicht nicht für mich gesehen habe. Aber das ist eine Investition in einen selbst, weil man etwas lernt über diese Altersstufe und weil man einfach Erfahrung hat. Ja, und Erfahrung ist nicht austauschbar. Erfahrung ist ein ganz wichtiger Aspekt, um eben auch Expertise sich zu arbeiten als Trainer. Deswegen unbedingt aktiv sein, wenn ich sogar noch mehr Zeit habe, weil ich vielleicht studiere flexibel. Dann vielleicht sogar zwei Mannschaften trainieren, wenn ich mich dort sehe. Also ich finde, das ist nicht ersetzbar, diese praktische Erfahrung. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es immer sehr ratsam, sich auch von früh Menschen an die Seite zu holen. Und an die Seite holen kann auch sein, zu denen ich einmal im Monat Kontakt habe, zu denen ich Vertrauen habe und wo ich aber auch glaube, dass ich etwas lernen kann. Ja, weil ich von dieser Erfahrung profitieren kann. Ich glaube auch fest daran, auch dazu gibt es ja interessante Belege, dass die engsten Menschen um einen herum einen natürlich maßgeblich beeinflussen und prägen. Ja, also ich näher mich den Persönlichkeiten an. Das heißt auch das Umfeld sich ja sehr fein auch auszusuchen, in dem ich aktiv bin. Das ist manchmal sehr schwer, wenn man feststellt, okay, in dem Umfeld, in dem ich jetzt agiere, habe ich viele vielleicht, die mich eher runterziehen von der Energie. Sich dann zu trennen, das ist sehr schwer. Das muss man erstmal verstehen. Meistens merkt man es dann erst hinterher, dass das vielleicht einfach der falsche Umgang war. Aber auch das ist ein Schlüssel. Mit wem treibe ich mich rum? Ja? Veranstaltungen nutzen, um mit Menschen zusammenzukommen, die man gut findet, die man inhaltlich gut findet, die man aber auch als Persönlichkeiten gut findet. Und ich glaube, das ist vor allem dieser zeitliche Aspekt. Natürlich, die eine oder andere Veranstaltung kostet auch ein bisschen Geld. Ja, okay, das sollte man dann vielleicht auch investieren. Auf Menschen zugehen gehört auch dazu. Das kann auch nicht jeder, das ist klar. Wenn ich ein bisschen introvertierter bin, ist es sicher nicht so einfach, einen einfach anzusprechen. Da muss man sich vielleicht manchmal dann auch einen Schub geben. Aber diese Kombination aus meiner Sicht kostet erstmal nicht viel Geld, sondern vor allem Zeit und ist ja total, total wichtig. Und dann kommt der zweite Aspekt, Weiterbildung. Ja, schon wichtig. Gut, alles andere wäre Wahnsinn, wenn ich jetzt sagen würde, wäre nicht wichtig. Nein, natürlich, Weiterbildung ist wichtig. Man kann sich aber auch tot weiterbilden, wenn man eine nach der anderen macht und gar nicht mehr dieses Wissen nimmt und dann in Kompetenzen überführt, also das heißt in die Anwendung bringt. Also das heißt, weiterbilden, zu reflektieren, wie nutze ich jetzt diese Erkenntnisse? Und wenn ich dann feststelle, okay, ich habe sie integriert, implementiert, dann kann ich mich wieder weiterbilden. Fernab von, was brauche ich, um mich zu qualifizieren für welche Trainerlizenz? Ja, das habe ich damit jetzt natürlich noch gar nicht thematisiert, weil klar, ist auch ein Faktor, gehört zur Realität dazu, um nächste Trainerlizenzen machen zu können, brauche ich gewisse Punkte. Und da ist eben auch Weiterbildung natürlich ein Aspekt. Ich hoffe, Charles, ich habe es so beantwortet, sodass es weiterhilft. Ja, aber sonst stocher gern auch nochmal nach. Ja? Also
Ja.
wenn du sagst, da fehlt dir noch was.
Also ich würde, glaube ich, nur eine Sache vielleicht ergänzen. Das ist so eine, also Offenheit,
Ja.
würde ich sagen, weil ich das schon auch bei manchen Trainern wahrnehme, dass die dann so in der Selbstreflexion zu dem Entschluss kommen, dass sie ja vielleicht schon alles wissen. Und ich glaube, das ist, wenn man Trainer ist, ja, vielleicht nicht die optimale Haltung, weil ich auch einfach mit der Zeit merke, ja, dass man einfach von etwas sehr überzeugt war und dann trainierst du vielleicht eine andere Mannschaft so und dann merkst du, okay, jetzt sind Dinge vielleicht noch mal ganz anders so und selbst innerhalb derselben Mannschaft über die Zeit hinweg merkt man vielleicht ja, okay, jetzt funktioniert das irgendwie nicht mehr so, jetzt muss ich vielleicht auch noch mal Dinge anpassen. Von daher einfach diese Offenheit zu haben, auch mal sich einzugestehen, okay, da lag ich vielleicht falsch und ich kann auch noch was dazulernen, ja.
Toller Impuls, weil wir alle, glaube ich, oder viele von uns haben vielleicht auch mal festgestellt, irgendwann, sie hatten dann irgendwann schon ein Stück weit Erfahrung und haben dann aber gemerkt, irgendwie weiß ich doch nichts in dem Bereich. Ja, also je mehr man weiß, desto mehr merkt man, dass man nichts weiß. Ja, da gibt es ja auch das Wording vom Mount Stupid, ja, dass man dann irgendwo so einen Punkt erreicht, wo man merkt, oh, so viel weiß ich dann doch noch nicht. Ja, und dann erstmal wieder tief fällt, um wieder neues Wissen zu generieren und so weiter. Ja, deswegen kann ich den Aspekt nur unterstreichen, den du sagst, offen zu sein, wissbegierig zu bleiben und nie zu denken, ich weiß schon alles. Ja, absolut. Ja. Und Wissen auch gerne teilen. Ja, also ich finde das ganz toll, wenn Persönlichkeiten, die schon viel erlebt haben, viel Erfahrung haben, ihr Wissen teilen, weil sie eben sagen, ich habe das auch irgendwann mal, ich habe davon auch mal profitiert. Ja, und deswegen finde ich auch diese Haltung sehr, sehr cool, wenn Menschen, die am Lernen sind, die sich verbessern, auch dann wieder ihr Wissen auch anderen weitergeben. Ja, weil dann profitiert man, finde ich, auch selbst. Das ist auch eine schöne Sache, selbst auch Wissen teilen zu dürfen, wenn man
Ja,
das
und das
teilt.
ist ja auch, was man also wirklich gut innerhalb eines Vereins machen kann, weil es ist ja einfach so, viele Trainer sind zum Beispiel einfach Väter, die
Ja.
das machen, damit ja ihr
Ja.
Kind da normal weiter Fußball spielen kann. Und die sind dann natürlich auch noch normal berufstätig. Und da ist dann vielleicht, also ja, je nachdem, aber ich sag mal, Thema Geld wird oft sicher eine Rolle spielen, sodass man vielleicht auch nicht sonst was für Beträge investieren möchte und wenn man berufstätig ist daneben, ist natürlich auch der Faktor Zeit irgendwo begrenzt. Man sollte aber im Rahmen der Möglichkeiten natürlich alles irgendwie machen, aber was man, finde ich, relativ mit wenig Zeitaufwand und ohne Kosten machen kann, ist sich innerhalb eines Vereins auszutauschen. Also das habe ich zum Beispiel auch gemacht. In einem Verein hatte ich oft ja, Austausch mit dem Herrn Trainer, weil der auch beruflich bedingt so im Bereich Kommunikation, Führung einfach ja gut was auf dem Kasten hat. So, das habe ich dann wahrgenommen und dann auch für mich natürlich genutzt, dass wenn ich vor Entscheidungen stand, mal Fragen hatte, so dann habe ich das genutzt und ich denke, das ist was, was auf jeden Fall jeder Trainer machen kann, ja.
Ja, voll. Was ich da manchmal feststelle, ist auch diese große Motivation dann von Eltern zum Beispiel, die wo reinspringen, dort agieren als Trainer und dann sehr viel machen wollen und dann vor allem im Kleinfeldbereich, im Kinderbereich, dann fast zu viel machen. Ja. Da zum Beispiel ist weniger mehr aus meiner Sicht und da finde ich, hat ja auch der DFB mit der Trainingsphilosophie Deutschland Möglichkeiten geschaffen, sehr einfach sich auch Wissen anzueignen und einfach am Ende des Tages auch die Kinder einfach nur kicken zu lassen. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Oft in dem Bereich weniger ist mehr. nicht zu komplex denken, lieber einfacher denken und auf die Basics sich verlassen, weil dann, wenn die Kinder sehr viele Ballkontakte haben, dann werden sie vor allen Dingen auch selbst lernen können. Also das ist etwas, was mir immer mal wieder dann auch vor die Linse kommt, wenn ich auf den Fußballplätzen bin.
Jetzt gibt es natürlich auch ambitioniertere Trainer, die dann auch durch größere Ziele vielleicht mehr Sinn für sich darin sehen, auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Deshalb wäre für mich natürlich auch interessant, wenn du schreibst Trainer- und Führungskräfteentwicklung im Profifußball, so dann ist das natürlich erstmal auf eine Zielgruppe begrenzt, die jetzt hier nicht auf jeden zutrifft, der sich das gerade anhört. Deshalb ist natürlich spannend, was sind da so für dich die, ja, Ähnlichkeiten? Oder Gemeinsamkeiten also zu Nachwuchstrainern. Also könnte der jetzt, also Nachwuchstrainer jetzt zum Beispiel dieselbe Ausbildung machen oder sollte der sich
Ja.
was anderes suchen? Wie sollte man da rangehen? Ja.
Sehr gute Frage von dir. Bisher bezieht sich mein Wirkungskreis auf diese Schwelle, ich sage jetzt mal vom LZ in den Lizenzbereich, weil das diejenigen sind, die sich hauptberuflich in dem Bereich sehen. Ja, die dann vielleicht auch noch mal ein Stück weit eher bereit sind, auch in Coaching zu investieren, beispielsweise in dem Bereich. Grundsätzlich mal schließt das aber Trainer, die sich nicht hauptberuflich da sehen oder im Nachwuchsbereich unterwegs sind, gar nicht aus, weil die Methoden lassen sich eins zu eins genauso anwenden. Am Ende geht es um Menschen. Ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die nicht aus dem Fußball kommen, ja, die aus der Wirtschaft kommen. Am Ende geht es um Menschen und um die Denke und die Haltung, ja, die ich jetzt in den Coachings an den Tag lege. Also von daher kann ich da sagen, unabhängig von der Branche, ja, wenn ich jetzt dann das Ganze weiterführe auf Ausbildungen, dann geht es halt immer darum, okay, was ist denn mein Ziel durch eine Ausbildung? Möchte ich einfach die Qualifikation haben für den Lebenslauf? Möchte ich die Punkte haben für die Bewerbung bei der Trainerlizenz? Oder möchte ich mein Wissen anreichern im Bereich Analyse, Scouting, Athletik, whatever, ja. Und so kann ich das dann beantworten. Ich kann sagen, dass in diesem ganzen Spezialtrainerbereich am IFI wir tolle Möglichkeiten haben, sich länger vorzubereiten auf eine Rolle und dann wirklich in eine Spezialistenrolle zu gehen. Das sind die Zertifikate. Aber es gibt eben auch viele Möglichkeiten, um eben einzutauchen mal und sich Impulse zu holen. Eben auch durch virtuelle Programme und denjenigen jungen Trainern und Trainerinnen, die zum Beispiel auch erstmal hier für sich schauen wollen, in welchem Bereich ich gehe, würde ich genau sowas investieren, sowas empfehlen, zu investieren in ein Online-Programm, wo ich jetzt noch nicht das Rieseninvest habe, um einfach mal zu schauen, hey, wo kann es für mich hingehen? Weil dann werde ich da auch schon was mitnehmen und werde ja auch das Gefühl entwickeln, boah, das macht mir richtig Spaß, da will ich tiefer reingehen, oder eben auch nicht. Und einen Aufruf möchte ich gerne noch weitergeben, auch an die Trainerinnen da draußen. Ich glaube, dass in dem Bereich, ja, bräuchten wir viel mehr Trainerinnen, die sich engagieren, die vielleicht auch Lust haben, in solche Spezialbereiche zu gehen. Wir stellen beispielsweise fest, im Bereich der Analyse haben wir nicht so viele Spielanalystinnen wie Spielanalysten. Spielanalysten haben mittlerweile aber eine sehr große Bedeutung, auch in Trainerteams. Und ich glaube, dass wir hier eben auch Trainerinnen sehr, sehr gut brauchen könnten, die sich dort qualifizieren, um eben in solche Rollen zu gehen. Diverse Teams, das weiß man ja auch, ist ja auch kein Unbekannte mehr, funktionieren noch besser, sind meist erfolgreicher. Und deswegen fände ich das eine sehr, sehr tolle Sache. Und wenn dieser Aufruf da einen Ticken nur zu ermutigt, dann hat sich schon gelohnt. Ja, das war mir wichtig, auf jeden Fall loszuwerden.
Cool, dann würde mich natürlich nochmal interessieren, also ich denke mal, jeder Hörer nimmt für sich was mit aus der Folge, aber um das Ganze nochmal so ein bisschen zu ordnen, wenn du jetzt das ganze Revue passieren lässt, was wären so für dich die drei Keypunkte, die Hörer für sich mitnehmen können?
Ich denke, ein Aspekt, der mir ja in diesen Zeiten immer wichtig ist, ist der, sich selbst gut zu kennen, ist eine super Basis. Ja, egal, ob ich als Profitrainer arbeite oder als Nachwuchstrainer, egal, wo ich arbeite, es ist immer sehr, sehr gut zu wissen, wer bin ich selbst, was kann ich gut, wo habe ich meine Qualitäten und wie kann ich die einbringen. Ja. Man weiß dann hoffentlich auch, was kann ich vielleicht nicht so gut und lasse ich andere machen. Ja, also das ist für mich die Basis, um erfolgreich zu sein. Menschen, die sich selbst gut einschätzen können, sind in der Regel auch erfolgreicher als die, die es nicht können. Also das ist die Basis. In dem Zusammenhang eben holt euch Menschen, die, ja, denen ihr vertraut, ja, wo ihr ein gutes Gefühl habt, auch auf einer menschlichen Ebene. an die Seite. Und an die Seite heißt, wie gesagt, auch einmal im Monat telefonieren. Denn die können euch inspirieren, motivieren euch vielleicht auch auf eurem weiteren Lernweg. Und der dritte Aspekt ist mit Sicherheit neugierig bleiben, ist, denke ich, eine Grundkomponente. Und gleichzeitig aber, das ist eine Kompetenz, die schwer auszusprechen, ambiguitätstolerant zu sein, heutzutage, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das Wort habe ich jetzt erst genutzt, vorher noch nicht. Trotzdem passt für mich eine Zusammenfassung, weil wir ja heute in einer sehr schnelllebigen Welt leben, wo wir ständig beeinflusst werden durch Fake News, durch ja einfach ja, Informationen, die einfach so vielleicht auch nicht richtig sind, durch KI, die uns irgendwas vorgaukelt. Und es ist sehr, sehr wichtig, bei sich bleiben zu können in der heutigen Zeit. Vor allem, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, die ständig beeinflusst werden von links und rechts, dann als Trainer derjenige zu sein, der das einschätzen kann, der weiß, die Wahrheit liegt vielleicht auch mal in der Mitte, der auch weiß, sich nicht gleich angegriffen zu fühlen, wenn da irgendwelche News um die Ecke schwirren, die gar nicht richtig sind. Also das ist aus meiner Sicht auch eine immense Fähigkeit, ja, von kompetenten Trainern, Nachwuchstrainern.
Nochmal zum Nachfragen, weil ich mir gerade nicht
Ja.
sicher bin, der Begriff Ambiguitätstoleranz. Also ich habe es gerade so im Kopf, dass das heißt, auch Widersprüche auszuhalten oder
Genau, richtig,
ja.
ja. Also diese Widersprüche auszuhalten, dieses, es gibt vielleicht jetzt auch mal kein richtig oder falsch auszuhalten. Ja, also man kennt es ja, also Social Media ist ja, da wird das ja geboren. Ja, aber auch WhatsApp ist ja Social Media. Wenn irgendwelche Nachrichten durch die Gruppe geistern der Mannschaft, wenn die Eltern irgendein Gerücht gehört haben, wenn im Verein rumgeht, oh, ich habe gehört, die werden den U17-Trainer austauschen, dann sind das halt erstmal, dann ist das Flurfunk, der heutzutage sich ja viel schneller verteilt durch die sozialen Netzwerke. Und das dann auch mal auszuhalten. Um zu sagen, okay, ich gehe dem vielleicht jetzt nicht nach oder das belastet mich jetzt nicht gleich so wahnsinnig, dass ich mein Training nicht mehr gescheit auf die Reihe kriege, sondern irgendwo bei sich bleiben zu können. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist auch für mich eine Herausforderung tagtäglich, ja. Und ich glaube, das hat dann eben ganz viel was auch mit Selbstfürsorge zu tun, hier für sich Methoden zu finden, die funktionieren. Ja, der eine macht Meditation, der andere hat keinen Social Media Account, der nächste geht einfach nur laufen. Also da hat jeder andere Strategien, ne, um damit klarzukommen.
Jetzt muss ich nochmal selbst fragen, du hast ja auch gesagt, bis zur A-Lizenz hast du gemacht,
Genau,
ne? Ich
genau.
weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, was du so genau selbst als Trainer
Ja.
gemacht hast. Das ist ja vielleicht auch nochmal spannend.
Ja, also erstmal, ich bin ja total von Herzen Trainer, leidenschaftlich Trainer eigentlich, aber ich habe halt für mich gemerkt, nachdem ich mit 27 Fußballspielen aufhören musste, dann promoviert habe während der Zeit, zeitlich echt eng, da jetzt noch 3, 4 Mal auf dem Platz zu stehen am Abend. Deswegen bin ich ehrenamtlich schon seit Jahren als sportlicher Leiter tätig für meinen Heimatverein. Bin also sozusagen in der Praxis am Platz unterwegs, begleite da Trainer in unterschiedlicher Weise oder Spieler. Ich war selber Trainer von eigentlich den Kleinsten. Ich habe Bambinis trainiert während der Studienzeit, Fußballkindergarten, wie man ja sagt, bis hin zur ersten Mannschaft Landesliga. Also ich habe eigentlich da alle Jahrgangsstufen gemacht. Ich war im Ausland, in Kenia, habe da mal Mannschaften trainiert, auch die ganz Kleinen, aber auch Erwachsene, witzigerweise dort, auf Plätzen, die keine Plätze waren. Also wirklich unterschiedlichst, überall was mitgenommen für mich. Und für mich war auch immer die Arbeit mit Menschen ganz toll. Und ich kann aber auch sagen, wenn ich so zurückdenke, für mich war so diese Altersstufe, beispielsweise U11, U12, U13, das fand ich richtig schön. Das ist jetzt schon ewig her, aber weil ich einfach jeden Tag gemerkt habe, wie die Kinder dieses Wissen aufsaugen, wie sie lernen wollen, wie sie Spaß haben. Wenn du dann Ältere hast oder auch Erwachsene, ist das ja anders. Ja, da ist es manchmal schon auch noch so dieses Kindliche, ich habe richtig Bock einfach zu kicken. Aber du hast dann auch schon es mehr mit Eitelkeiten zu tun, als eben in diesem Alter. Und ja, das klammert eigentlich wieder das heute ganz gut ein, dass ich es einfach herausragend schön finde, auf dem Fußballplatz mit Menschen zu arbeiten, egal welchen Alters. Du musst halt die Eigenheiten deines Alters kennen und damit klarkommen. Und da, ja, bin ich total happy drüber, dass ich verschiedene Erfahrungen da sammeln durfte auf dem Platz, und jetzt sehr viel neben dem Platz, aber mir der grüne Rasen Gott sei Dank nie verloren gegangen ist, weil sonst müsste ich auch was ändern, weil wegen dem grünen Rasen habe ich ja angefangen mit dem Ganzen, und darf das jetzt Gott sei Dank auch noch weiterführen. Und vielleicht bin ich auch irgendwann mal wieder selber aktiv auf dem Platz als Trainer. Das schließe ich nicht aus. Ja.
Das leitet dann auch ganz gut zu meiner Abschlussfrage über, die ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Ha. Ich muss sagen, das war mit Sicherheit, also einer im Erwachsenenbereich war der, als ich mit meinem Trainerkollegen das erste Spiel gemacht habe. Ich war spielender Trainer und mein Trainerkollege an der Linie und wir haben das Auftaktspiel, das weiß ich noch, der Liga sehr deutlich gewonnen. Und einfach, es war ein Glücksgefühl, weil wir anders Fußball gespielt haben, als der Verein es vorher gemacht hat, sehr aggressiv. Jetzt heute würde man sagen, macht doch eh jeder, ja, Angriffspressing, einfach totale Leidenschaft. Und wir haben damals sehr viele Tore gleich gemacht, eben über Anlaufverhalten, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist natürlich als Trainer ein Glücksgefühl, wenn du das dann verspürst, ja, wenn das gleich funktioniert. Und ich weiß noch genau, wie die Mannschaft einfach glücklich war, die Trainer glücklich waren. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Da könnte ich sicherlich mehrere Momente nehmen. Auch kann ich mich sehr, sehr gut erinnern an die Zeit im Ausland in Kenia. Also das war vielleicht nicht der schönste Moment, aber war irgendwie ein prägender Moment, als wir dort die haben immer gebetet vor jedem Training. Und der Trainer hat dann mich sozusagen eingeschlossen in das Gebet. Für mich haben sie gebetet in der Früh. Und er hat aber dann auch gesagt, hey Männer, der Anselm aus Deutschland ist auch da, um euch zu sehen, um zu sehen, wer kann was von hier. Und eure Chance steigert es, vielleicht nach Europa auch mal zu kommen und Fußball zu spielen. Puh, und ich fand das natürlich schon ziemlich krass, weil es war nie mein Versprechen, da irgendjemanden aus Kenia nach Deutschland zu bekommen. Die Qualität war auch da nicht gut genug, muss man auch sagen. Und da ist mir schon, ja, hatte ich schon kurz nachgedacht nochmal, was das bedeutet, weil im Endeffekt die in der großen Armut dort leben und für sie aber der Fußball, der Sport einfach so ein Strohhalm war. Und das haben sie dann auch mit Begeisterung auf dem Platz gezeigt, mit drei Bällen, 25 Mann. Ja, und das ist mir schon sehr, sehr im Kopf hängen geblieben. Man könnte es auch als schönen Moment irgendwo sehen, weil man sieht, was der Fußball alles bewirken kann, wieder am Ende des Tages. Ja, also unterschiedliche Facetten in dem Fall.
Sehr spannend auf jeden Fall, gerade auch so nochmal am Ende. Also das macht einen wahrscheinlich auch irgendwie ja demütig, wenn man das sieht, einfach was für einen Traum diese Menschen da haben und was für eine Bedeutung Fußball da einnimmt und wie ja, wie bei uns Fußball irgendwie so wichtig für uns ist und gleichzeitig aber auch so eine Nebensache ist, ja.
Ja, das Thema Dankbarkeit ist schon ein großes. Also ich würde sagen, ich bin so erzogen worden von meinen Eltern, sehr bodenständig und demütig zu sein. Und da bin ich auch dankbar dafür und versuche das auch weiterzugeben an der Stelle, wo ich es kann, einfach mit der Art und Weise, wie man selber agiert. Das hat damals schon das Ganze auch nochmal geschärft, ja, weil man ja weiß, was wir hier alles haben. Und wenn man dann sieht, was die eben nicht haben, das ist schon enorm. Und mit was für belanglosen Sachen, wir uns beschäftigen hier und aufregen. In den Vereinen, wenn Jahresgebühren, weiß ich nicht, 140 Euro kosten, wie wir uns dann beschweren, dass das doch zu viel ist. Ja, oder also Wahnsinn, ja, was wir dafür alles bekommen. Also unsere Gesellschaft ist schon verwöhnt, ja, und das bekommt man dort richtig vor Augen gehalten. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man auch viele gute Trainer braucht, die das aus Leidenschaft machen, aus Passion, weil sie wissen, sie können so viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene prägen, sie können so eine große Wirkung entfalten. Das ist herausragend. Und auch das trotz dann dieser manchmal nicht wirklich großen Wertschätzung, die man dann bekommt, auch von Eltern, auch von Spielern, die dann vielleicht manchmal nicht sehen, was für sie alles da gemacht wird und dass einzelne Menschen Stunden über Stunden für wenig Geld dann auch oft für sie auf dem Platz stehen. Das lässt sich nicht groß genug hängen. Ja, und da machen ja auch Vereine oder leisten einen sehr, sehr großen Beitrag ja auch für die Gesellschaft in dem Fall. Ja, das muss man ja auch am Ende des Tages sagen. Sieht man ja auch wieder jetzt in diesen Tagen, wenn die WM läuft, was Fußball dann alles auch Schönes wieder auslösen kann.
Dann auf jeden Fall danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht und war spannend für mich.
Freut mich. Tja, ja, danke dir für deine Fragen, für deine Zeit und für die Einladung natürlich.
Und dann auch nochmal für die Hörer. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen. Das heißt, da könnt ihr euch auch noch auf weitere Folgen freuen und Dann hören wir uns beim nächsten Mal.